Mit dem Pilgern steigen wir aus, wir entschleunigen, wir atmen durch, wir lassen das zurück und laufen, atmen, verbinden uns.
Himmel und Erdung. Spirituell leben in der Netzzeit. RevLab. Herzlich willkommen. In dieser Episode geht es um Pilgern. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab-Team und hoste Himmel und Erdung. Wer sich schon länger nicht mehr für Pilgern interessiert hat oder neu zu dem Thema stößt, wird sich wundern, wie viel sich da bewegt, wie innovativ das Feld ist. Es gibt Stadtpilgern, Sternenwanderungen, Cyber-Pilgrimage oder Wohnzimmer-Pilgern. Vielleicht kommen wir heute auch darauf zu sprechen. Ich habe mich für dieses Thema mit Franziska Barkhagen verabredet, Pilgerpfarrerin im Pilgerzentrum St. Jakob in Zürich. Hallo, liebe Franziska.
Hallo.
Wer sich auf den Weg macht, egal ob aus Glauben, Neugier oder Erschöpfung, macht häufig die Erfahrung, dass er mehr findet, als er gesucht hat. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, was du für Erfahrungen machst, was du beobachtest bei Menschen, was macht Pilgern mit den Menschen. Du leitest seit 2022 in Zürich das Pilgerzentrum und bist Pilgerpfarrerin. Was darf man sich darunter jetzt vorstellen?
Ja, das ist ein Zentrum, was 1996 schon gegründet wurde. Also schon, also wir feiern jetzt das 30-Jährige dieses nächstes Jahr. Und das ist eine Institution, die sich die reformierte Kirche schon vor 30 Jahren als allererste im deutschsprachigen Raum geleistet hat, diese Form von Naturspiritualität auf den Weg zu bringen. Das ist wirklich eine einzigartige, ganz tolle Entscheidung gewesen von der reformierten Kirche. Und seitdem gibt es ein Pilgerpfarramt. Und das ist banalliegendes an den Jakob, an den offenen St. Jakob. Jetzt heißt es offener St. Jakob, damals war es die St. Jakobskirche, anzuknüpfen, weil der Jakob der Schutzpatron von den Pilgern ist. Und dieser Pfarrer, der dort war, der war einer, der zu diesen Pionieren der Schweizer Pilgerszene gehört hat, der Theo Bechtold. Und der hat das Pilgern hier aufgezogen. Also die Leute, mit denen ich unterwegs bin heute noch, also ein großer Teil der Kerngemeinde der Pilgernden in der Deutschschweiz, kommen noch aus dieser Zeit von Theo Bechtold. Der hat da ein großes Momentum nutzen können, was sowieso schon en route war sozusagen, aber hat es eben auch sehr gefördert mit seiner Persönlichkeit und seiner Leidenschaft.
Das ist sehr spannend. 30 Jahre liegt das dann zurück und die reformierte Kirche war da wieder einmal ziemlich innovativ.
Ja, die konnte da an einen Pilgerboom anschließen, der sowieso schon gerade, ja, da hat man damals auch im Sinne einer nationalen kulturellen Verständigung in Europa diese alten Pilgerwege zu Kulturwegen erhoben, gefördert, ihre Ausschilderung, ihre Rekonstruktion gefördert und auf den Weg gebracht, so dass man jetzt, wenn man jetzt pilgert, wahnsinnig toll ausgeschilderte Wege vor sich hat, die überhaupt nicht planiert sind. Das sind die Wege, wie sie so sind, aber sie sind kartiert und ausgeschildert und das war natürlich in Anfang 90ern überhaupt nicht der Fall.
Und 96, das ist nochmal 10 Jahre bevor dieser mediale Pilgerboom begann mit Harpe Kerkeling, dem Kölner Komiker, der sagte, ich bin jetzt mal weg und auf den Jakobsweg ging und sozusagen nochmal einen großen Boom noch verstärkt hat, aber in Zürich war man 10 Jahre vorher schon dran. Du bist Pilgerpfarrerin. Kennst du andere Pilgerpfarrer oder Pilgerpfarrerinnen oder ist das schon sehr was Spezielles hier in Zürich?
In der Schweiz gibt es das, glaube ich, so nicht. Das gibt ein Pilgerpfarramt, soweit ich das weiß, in der reformierten Kirche. Das ist dieses. In der deutschen
Kultur, also religiösen Kultur gibt es durchaus Pilgerpfarrer, zum Beispiel in Hamburg. Mit dem bin ich gut in Kontakt. Da gibt's auch immer die Pilgermesse, die jährliche Pilgermesse. Und das ist da auch sehr etabliert. Da gibt's ein schönes Netzwerk zwischen österreichischen, deutschen und Schweizer Pilgern und also Pilgerbegleitenden. Manche davon sind Pfarrer. Inzwischen hat sich auch sehr ausgedehnt in die ganzen skandinavischen Länder. Bei der letzten Pilgermesse waren wir 13 Geistliche, die da einen großen Einzug mit ihren unterschiedlichen Talaren als Pilgerpfarrer und Pfarrerinnen in die Kirche Einzug genommen haben, was sehr festlich war. Mit übrigens 4000 Besuchern in der Kirche. Es war verrückt.
Es regnet, ist das gutes Pilgerwetter oder würdest du an so einem Tag lieber in der Herberge mit einem Buch dich zurückziehen?
Ich hatte so Glück. Ich war jetzt im Mai 3 Wochen alleine unterwegs und ich hatte 2 Regentage und ich fand es herrlich, herrlich im Regen zu gehen. Man kippt dann so noch mehr nach innen und ist dann so diese Regenschale, Verschalung unterwegs und ist schön. Ich mag das total gern. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie es anderen geht.
Du kommst ja aus einer anderen Richtung. Du warst Künstlerin. Oder Künstlerin ist man, glaube ich, immer. Das legt man ja nicht einfach ab, wenn man es mal gemacht hat. Und Judaistin. Wie kamst du denn dazu, Pilgerpfarrerin zu werden?
Ja, das ist etwas, worüber ich mir zurzeit ganz viele Gedanken mache, weil ich so ein ganz starkes Gefühl von Dankbarkeit habe zurzeit gerade. Und das liegt daran, dass ich mir so gewahr werde, dass ich, das fing sofort als Judaistin, 96 habe ich, glaube ich, 97 habe ich meinen Abschluss gemacht und dann eine Doktorarbeit angefangen zu schreiben. Und mein Themenfeld war das Gehen in Gottes Wegen, Walking in God's Ways. Und es war damals auf Englisch. Ich habe dazu publiziert und mir in vielerlei Hinsicht, in vielerlei Richtungen Gedanken gemacht, aber eben akademisch, literaturanalytisch mit biblischen Texten arbeitend. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich knapp 30 Jahre später ein Pilgerpfarramt einnehmen würde. Und als ich das hier antrat, war das etwas, von dem ich wusste, dass dieser leibbezogene Spiritualität total mein Ding ist. Also ich habe lange im Handauflegeteam schon mitgearbeitet, hier gerade am offenen St. Jakob, so habe ich auch von der Stelle erfahren und interessiere mich dafür. Aber dass es mir jetzt so selber so unter die Haut geht, dass ich mir dieses Pilgern über die Jahre jetzt so einverleibt habe und es zu meiner spirituellen Praxis geworden ist tatsächlich, das macht mich gerade ganz glücklich. Also das erfüllt mich wirklich mit einer Dankbarkeit und hat so einen ganz großen, legt plötzlich so einen ganz großen Bogen über mein eigenes Leben. Also so eine Stringenz oder eine Kohärenz, wo ich denke, so, das ist krass, das ist total schön.
Übrigens, Himmel und Erdung findet ihr unter www.reflab.ch und ihr könnt meinen Podcast natürlich auch abonnieren unter Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Gab es da irgendwie so einen Initiationsmoment, wo du vielleicht schon gegangen bist irgendwo und gemerkt hast, ich kann noch viel weitergehen und ich möchte weitergehen?
Naja, ich habe dieses, also ich komme aus einer Familie, wo man dauernd wandern gegangen ist in Urlauben und also über viele Tage. Und da wir eine christliche Familie waren, war der Kirchenbesuch und auch das Beten Teil immer vom Alltag. Also nicht ständig, aber das war so ein Horizont, der mitlief. So meine ich das, auch die Texte. Und das Pilgern ist noch ein Schritt weiter, ja, weil das Schweigen dazu kommt und zum Beispiel oder auch eine andere Haltung als Wandern. Beim Pilgern, denke ich, laufe ich mit einer Haltung des Vertrauens, dass das, was mir auf dem Weg widerfährt, mich meint. Oder ich versuche, in einen Resonanzbezug zu gehen und den auch zu suchen, deswegen aufzubrechen. Wandern kann sehr zielorientiert sein und gemeinschaftlich. So, also es ist eine andere Haltung. Das kannte ich schon, das brachte ich mit. Es war jetzt gar nicht so weit weg.
Manche sagen ja, dass Leute als Wanderer beginnen und als Pilger ankommen.
Ja, schön.
Wie würdest du denn den Unterschied definieren zwischen Wandern und Pilgern?
Ja, das ist schwierig. Also da gibt es so verschiedene Herangehensweisen. Ich habe es gerade schon ein bisschen angetönt. Ich denke, das Pilgern ist, beim Pilgern bricht man auf mit einer Haltung des Vertrauens, dass das, was einem widerfährt, einen meint, dass der Weg zu einem spricht und dass der Weg einen liest. Bisschen so wie bei der Lectio Divina, wenn man einen Text liest und guckt, wie der Text mich auslegt oder wie ich ganz persönlich in Resonanz damit gehe. So mache ich das beim Pilgern, dass ich schaue, was das wirklich in der Resonanz zu gehen. Das ist ein Resonanzgeschehen, dass die Welt mir antwortet oder mich spiegelt. Und weil ich gläubig bin, glaube ich, dass die Schöpfung, in der ich unterwegs bin, ich nenne es jetzt mal extra nicht Natur, göttlich ist, genauso wie ich. Also dass es da eine Verschränkung gibt, eine Wechselwirkungen. So, das ist, glaube ich, eine andere Haltung, mit der ich unterwegs bin, als beim Wandern.
Du hast sehr schön gesagt, der Weg liest mich. Kannst du da auch ein Beispiel geben?
Ich glaube, das ist ein Versuch, an sprachlich diese Wechselwirkung zum Ausdruck zu bringen. Also, dass der Weg was mit mir macht, dass ich aufbreche, um innerlich auch aufzubrechen und mich zu öffnen. Und das, was mir auf dem Weg begegnet, ob das jetzt ist jetzt ein doofes Beispiel, ist aber das Einzige, was mir einfällt, die Kläranlage, an der ich vorbeilaufe und wo ich erst denke, so, muss das sein? Es riecht auch noch schlecht hier und es ist auch nicht schön, die Geräusche mag ich auch nicht. Aber dann trotzdem zu der Frage komme, was es für mich zu klären gibt. Also was für mich eigentlich ansteht, welche Scheiße oben aufschwimmt bei mir gerade. So. Also es ist jetzt ein bisschen plumpes Beispiel. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein.
Du hast angesprochen, das Schweigen. Ist das ein wesentlicher Bestandteil beim Pilgern? Auch wenn du in Gruppen unterwegs bist?
Ja, total. Ist ganz wichtig, ist ganz wesentlich. Ich glaube, das ist eine Notwendigkeit fürs Pilgern. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dass man nicht so, dass es wirklich ein Bezug ist mit der Schöpfung, mit der Natur und das mit dem Atmen und wie man so unterwegs ist und nicht ein Gequatsche oder und auch wie auch immer tiefes Gespräch mit dem Gegenüber. Das ist auch Bestandteil, aber wir laufen immer wieder auch im Schweigen in der Gruppe. Manchmal einen ganzen Tag, wie bei dem Angebot Laufmerksamkeit zum Beispiel. Da brechen wir am St. Jakob auf und laufen rüber ins Kloster Kappel. Das sind 6,5 Stunden. Die meisten davon laufen wir schweigend über den Uetzki rüber. Und beim Tagespilgern da kommen viele Menschen, weil sie doch in älteren Semestern sind, aus der Stille von zu Hause. Und die suchen nicht die Stille. Und dennoch gehört auch da das Schweigen dazu. Mache ich sicher 2-mal eine halbe Stunde, 40 Minuten Schweige. Elemente baue ich in den Tag ein. Ist unterschiedlich. Ich für mich laufe am liebsten alleine und pilger alleine und schweige gerne 3 Wochen lang.
Du hast eingangs schon erwähnt, dass du 3 Wochen unterwegs warst, dieses Jahr auf einem Abschnitt des Jakobwegs alleine. Wie hast du das in Erinnerung?
ich habe ja Kinder und das war das erste Mal, dass ich 3 Wochen am Stück gehen durfte. Und das war echt ganz was besonders Schönes. So, ich kann 3 Wochen nicht so überschauen und das hieß, ich konnte mich auf so einen wirklich offenen Zeitraum einlassen und bin von Genf ausgelaufen, wissend, dass das so ein Nebenweg ist vom Jakobsweg, ist eigentlich so ein Zubringer auf die Hauptachse, die ja bei Le Puy-en-Velay weiter läuft. Und ich bin also nach Le Puy gelaufen, das sind 350 Kilometer und war immer alleine. Also ich bin 2 PilgerInnen auf dem Weg begegnet und drei Pilger sind an mir vorbei, ohne Gruß an mir vorbeigelatscht, viel schnelleren Schrittes, und mit den beiden Frauen bin ich kurze Wegabschnitte zusammengegangen, aber wir waren alle gerne alleine unterwegs. Wir hatten uns, glaube ich, alle deswegen diesen Wegabschnitt ausgewählt. Und ich habe das als einen unfassbaren Luxus empfunden. Diese Offenheit, auch der Landschaft, das ist eine ganz offene, große Kulturlandschaft, sehr dünn besiedelt, überhaupt nicht spektakulär. Man trifft auf keine Wahnsinnskathedralen und Kulturgüter. Man ist gar nicht abgelenkt. Ich bin ja jemand, der dann sehr gerne Kultur rezipiert und liest und mir Gedanken macht und so. Das war alles nicht gegeben. Es war in der Hinsicht ein bisschen langweilig, was genau das Richtige war für mich.
Du hast die Monotonie angesprochen. Es glich sich, die Tage gleichen sich. Ist das eine Voraussetzung dafür, stärker in die Tiefe zu kommen?
Die haben sich nicht geglichen. Man ist, es war auch nicht monoton, das habe ich vielleicht falsch ausgedrückt. Das ist natürlich war es jeden Tag ein bisschen anders. Und man lässt sich jeden Tag neu auf das Offene ein. Und
nochmal alles formuliert. Die Tage gleichen sich insofern, dass man jedes Mal wieder morgens aufbricht und eine Wegstrecke vor sich hat. Und mich würde interessieren, ob dieser Rhythmus mit dazu beiträgt, stärker in die Tiefe zu kommen.
Ja, absolut. Ja, das sagst du richtig. Das habe ich so empfunden. Ich frage mich gar nicht, was steht heute jetzt an, sondern man läuft einfach weiter und man braucht es auch. Es war ganz schwierig, damit aufzuhören nach 3 Wochen. Also ich bin auch dann noch hier von zu Hause aus mindestens 3-mal die Woche auf den Ittelberg rauf und runter gelaufen und fand es schwierig, meine Beine in Schach zu halten. Also ja, es körpert sich so ein, dieses Unterwegssein. Und mir hat's geholfen. Ich bin aufgebrochen mit der Sehnsucht oder der Bitte, tiefer gehen zu können in meiner eigenen Spiritualität und wollte mich da öffnen. Und eigentlich merkt man erst, also ich jedenfalls, beim Zurückkommen, was mit einem passiert ist. Ich hatte jetzt kein so ein Wahnsinnserlebnis unterwegs. Ist mir nichts ganz Spezielles widerfahren, außer eine Glückseligkeit, so unterwegs zu sein. Also mich eingebettet zu fühlen im großen Ganzen. Das hat sich verstärkt im Laufe des Gehens. Und beim Zurückkommen zu merken, aus was man alles rausgelaufen ist. Also aus ganz vielen, buddhistisch würde man es nennen, Anhaftungen oder Identifikationen. Aus so ganz vielen Ich-Bin-Sätzen. Aus so, ich bin das und ich brauche das und das gehört zu mir dazu. Das fällt so ab. Und das habe ich als sehr befreiend empfunden.
Du begleitest ja Menschen beim Pilgern. Was nimmst du da wahr? Warum denkst du, ist dieses uralte Ritual heute wieder so, warum sprechen Menschen so stark darauf an?
Ich glaube, es gibt so eine, Rosa hat es so beschrieben, sein Buch über Hartmut Rosa über sein Buch über Resonanz, auch in der Buch über die Unverfügbarkeit, dieses alles kontrollieren, berechnen, vermessen, diese Haltung dem Leben gegenüber, dieses kontrollieren wollen, auch die Sicherheit, den Sicherheitsanspruch, den wir haben, der führt nicht zu einem Welterleben, sondern eben im Gegenteil zu einer Entfremdung von Welt, zu so einer punktförmigen Erlebnis von selbst und die Welt ist so im großen, in einer großen Distanz. Und ich glaube, das hat er gut beschrieben. Ich glaube, wir vermissen alle einen Weltbezug, einen antwortenden Weltbezug, eine Resonanz mit Welt und mit Gott in der Welt. Und das Pilgern ist ein wunderschöner Weg, eine wunderschöne Weise, das zu erleben, sich in Bezug zu setzen und die Welt als antwortend zu erleben. So wie ich das vorhin meinte, dass ich mich ja aufgehoben fühle oder gelesen fühle oder gemeint fühle. Teil davon bin, weil ich atme und der Baum atmet. Ganz simpel. weil ich einen Stoffwechsel habe und der Baum auch. Oder die Kuh, die im Gras lagert und der Regen fällt und dann steigt er als Dunst danach wieder auf. Das ist alles ganz nah und ich bin Teil davon und atme das mit. Das ist ein Welterleben, was resonant ist. Und ich glaube, das geht uns ab und lässt sich übers Pilgern erfahren.
Ich merke das in meiner eigenen Lebensspanne, in meiner Zeit als Erwachsene. Ich habe das Gefühl, der Stress, der Druck nimmt ständig zu. Mit den digitalen Vereinfachungen ist zugleich ein Gefühl, komischerweise verbunden, weniger Zeit zu haben, mehr Dinge strömen auf einen ein. Würdest du sagen, Bildern ist da direkt eine Gegenbewegung?
Ja, klar.
Zur Zeitende.
Ja, klar, genau. Wir arbeiten uns so an der Welt ab, mit all diesen vielen To-Do-Listen, die wir haben. Und das erzeugt Entfremdung. Ich denke, mit dem Pilgern steigen wir aus, wir entschleunigen, wir atmen durch, wir lassen das zurück. Wir gehen aus diesen Anhaftungen von, ich muss das noch erledigen, ich muss das besorgen, wegschaffen, meistern, lösen, absolvieren. Aus diesen ganzen Ansprüchen, die wir da kultivieren, da steigen wir aus und laufen, atmen, verbinden uns. Das ist eine ganz große Gegenbewegung, ja.
Mhm. Ja. Zugleich ist es so, dass sehr viele Bilder, vielleicht sogar die meisten Bilder, das Smartphone dabei haben. GPS-Tracking ist noch das Geringste. Also es gibt auch andere Innovationen wie so hybride Formen. Also man geht real und wird gecoacht von erfahrenen Bildern, per Videocall zum Beispiel. Mhm. Oder es gibt Apps, die Challenges aufgeben, jeden Tag 5 Kilometer. Da hat sich so viel getan und bis hin zum Cyberpilgern, Cyber Pilgrimage, da werden inzwischen Bücher dazu geschrieben, im Wohnzimmer. Meine Frage an dich, wie blickst du denn auf diese Innovationen? Sind das hilfreiche Ergänzungen oder geht da auch was Wesentliches verloren?
Ich glaube, wenn das so wieder in so einen Druck kommt, dass ich jeden Tag 5 Kilometer mehr laufen soll, dann sind wir wieder in diesem genau gleichen Optimierungswahnsinn drin. Und finde ich schade, hat für mich ganz wenig mit Pilgern tatsächlich zu tun, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich kann mir aber vorstellen, dass man sich gerne begleiten lässt. Es braucht auch Mut vielleicht für manche, alleine aufzubrechen und sich anzuvertrauen und dass es ganz arg hilfreich ist, dann eine App zu haben, die einen dabei begleitet oder ein Coaching auf irgendeine Art und Weise, die man sich digital abrufen kann. Weil es eine Challenge ist, sich so auszuliefern und sich da so zu öffnen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da sind wir alle unterschiedlich und aber ich glaube, sobald es in einen Leistungsbezug kippt und in eine Entfremdung, dann weiß ich nicht, hat das für mich nichts mehr so viel mit einer spirituellen Praxis zu tun.
Dieses Cyberpilgern klingt ja auf den ersten Blick nicht so intuitiv. Aber wenn ich mir alte und kranke Menschen vorstelle, die viel gebildet sind und da irgendwo noch angedockt bleiben wollen, dann macht es ja doch Sinn.
Ja, es gibt auch ein ganz tolles Projekt, was ich gelesen habe. Ich habe es nicht mehr so ganz präsent, aber da geht es um Insassen in Gefängnissen, in einem Gefängnis in Amerika, die von einer Pilgergruppe Postkarten geschickt bekommen oder fotografierte Postkarten digital zugesendet bekommen mit den jeweiligen Erfahrungen, die derjenige, der tatsächlich unterwegs war, gemacht hat, um dem Gefängnisinsassen, dem Strafgefangenen, da etwas zu vermitteln. Ja. Ist nicht jetzt Cyberwalking, aber es ist doch eine Form von Vermittlung, wo jemand im Nachvollzug auch unterwegs sein kann. Oder du sagtest Krankenbett. Ja, klar, das sind wunderbare Übersetzungen. Ja.
Wie hältst du das selber mit dem Smartphone? Stellst du das den Pilgernden frei, wie sie damit umgehen, oder sagst du keine Smartphones?
Ach, ich glaube, das kommt aufs Verhältnis an. Ich habe jetzt selten erlebt, dass Leute ständig digital jetzt noch dauernd irgendwas erledigen müssen. Das erklärt sich wie von selbst, dass man da, wenn man im Schweigen unterwegs ist in der Gruppe, nicht noch einen anderen Bezug pflegt. Ich habe es nur einmal erlebt, dass jemand sein Tablet und zwei Phones in der Mittagspause vor sich ausgebreitet hat und eingetaucht ist in sowas ganz anderes. Das fiel aber sehr auf und wir waren alle so ein bisschen erstaunt, hat aber niemand was gesagt. Das ist sein Wir, es ist seine Verantwortung, wie er seine Mittagspause gestaltet. Aber beim Laufen erlebe ich es eigentlich nicht. Die Leute kommen zum Pilgern mit uns mit, um in der Hoffnung, in einen anderen Bezug zu kommen mit sich, mit Gott, mit der Natur.
Welchen Typ Mensch zieht das an? Du hattest vorhin erwähnt, dass Schweigen so ein wichtiges Bestandteil ist. Das liegt ja auch nicht jedermann.
Ja, das stimmt. Wir sind einmal 4 Tage im Elsass gelaufen, da war eine Frau, die sagte, schon wieder dieses Schweigen. Gott sei Lichno. So, die hat sich richtig geärgert über mich, weil sie schon wieder schweigen musste. Aber das ist mir nur einmal passiert. Und manchmal ist es dann schon so, dass Leute, die wirklich keinen Bock haben darauf, sich so ein bisschen zurückfallen lassen und dann hinten laufen und ihr Gespräch weiterführen, was einfach gerade wichtig war. Und das ist okay. Ich laufe ja vorne und ich sag die Leute, die unbedingt weiterreden müssen, weil es halt gerade ansteht, dann sollen sie sich zurückfallen lassen, damit sie das Schweigen der anderen nicht stören. Das ist ja nicht so dogmatisch gehandhabt. Es ist einfach ein Raum, den wir anbieten. Schweigen ist ein Raum, der ermöglicht einen anderen Bezug.
Pilgern ist ein innovatives Feld, habe ich schon gesagt, und es hat sich sehr ausgefächert. Also es gibt thematische Pilgerwege, es sind bestimmte Gruppen, die sich auf den Weg machen. Es gibt interreligiöse und interkonfessionelle Formen. Was machst du alles? Was bietest du an?
Wir haben ja sehr divergierende oder sehr unterschiedliche Pilgerangebote. Also wir haben zum Beispiel das Unterwegs mit dir, mache ich einmal im Monat für Frauen mit Krebsdiagnose. Und das sind von Krebs betroffene, von einer Krebsdiagnose betroffene Frauen, die mit einer ganz eigenen Vulnerabilität und Offenheit kommen, hochsensibel schon in den Kirchenraum treten. Das ist sehr bemerkbar, weil wir haben oft Leute, die randständig sind oder auch Drogen konsumieren, da beim Stauffacher. Und das ist eine kleine Hürde, merke ich. Und wenn wir schaffen dann aber in der Kirche einen Raum mit einer Inszenierung und Kerzen, wo sie ankommen können. Und wenn wir zusammen laufen, sind wir schon über Rituale, die wir auch machen, Lieder, die wir singen, zu einer kleinen Gemeinschaft geworden, in der wir uns im geschützten Rahmen sehr persönlich austauschen über was gerade ansteht. Und da erlebe ich eine ganz große Bereitschaft für sich zu öffnen, sich gegenseitig wirklich zuzuhören, in der Gemeinschaft Kraft zu tanken und in der Natur, so wie wir da halt da dann laufen, der Seel entlang, in die Pronau raus und manchmal noch im Jöckliberg ein bisschen hoch, gar nicht so weit, ehrlich gesagt, das ist oft nicht möglich. Und auch gar nicht wichtig. Es geht wirklich um den Austausch und Gemeinschaft von Betroffenen, wo man nichts muss, keinen Raum halten muss für jemand anders, der mit der eigenen Diagnose, also mit jemand, der mit der Krebsdiagnose nicht umgehen kann, für den muss ich den Raum mithalten. Das sind auch Familienmitglieder. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Und in unserer Gemeinschaft ist zum Beispiel dieses Halten müssen für andere nicht gefragt, nicht notwendig, und das führt zu einer großen Entspannung oder sehr berührend.
Wie öffnest du Raum? Wie schaffst du da einen Rahmen?
Wir schaffen den Rahmen durch Rituale, die sich wiederholen, die immer gleich sind am Anfang. wir gehen als Gemeinschaft dann im Schweigen und wir haben einen Austausch, bei dem man selber natürlich bestimmen kann, wie die Flughöhe ist. Wenn ich frage, wo stehst du in deinem Prozess? Das ist nicht medizinisch gemeint, sondern in deinem Prozess mit dir, mit deiner Diagnose, mit der Krebsdiagnose. Da kann die Frau dann erzählen, wie sie mag, und ich frage, darf ich darauf reagieren? Möchtest du was hören? Und das ist eigentlich immer der Fall. Und das ist ein sehr gehaltener Raum, in dem wir nicht so dann alle so reagieren und reinreden und sagen, ah, das kenne ich auch, das ist bei mir so und so, sondern sehr respektvoll mit dem Gesprochenen umgehen. Ich bereite jedes Mal einen Impuls vor oder zwei. Meistens sind sie biblisch, weil das für mich das Naheliegendste ist, muss aber nicht sein. Ich laufe auch mit einer Kollegin, die ist Klangtherapeutin und Betroffene. Wir zusammen halten den Rahmen. Und das scheint ein vertrauensvoller Rahmen zu sein, denn die Frauen, die kommen, die uns finden, die kommen immer wieder. Und die schätzen diese Gemeinschaft sehr. Das ist eine sehr intime Geschichte. Aber dann gibt's eben auch dieses Tagespilgern. Da gehen wir alle zwei Wochen auf den Jakobsweg in der Schweiz. Und ich werde noch im Herbst Erntedanken leiten. Das ist in Elsass auf dem Jakobsweg durch wunderschöne Dörfer Ribeauvillé und Kaisersberg. Und das zusammen mache ich mit einer Buddhistin, weil die Buddhisten so tolle, also ich bin lange mit ihr schon im Dialog. Wir haben gemerkt, dass vieles sich thematisch überlappt, ein anderes Framing hat, aber sich überlappt von der transformatorischen Bewegung, um die es da jeweils geht, und sehr tolle Atemübungen und Visualisierungsübungen, die ich jetzt nicht anleiten kann. Dazu habe ich sie gefragt, ob sie mitkommt, während ich die biblischen Geschichten erzählen werde, die zum Erntedanken passen. Und wir werden durch diese wunderbaren Weinreben laufen und hoffentlich verzahnt sich das schön. Also es gibt da ganz unterschiedliche Angebote auf Jakobswegen, aber auch von der Haustüre ab thematisch geprägter Natur.
Es gibt eine Mystikforscherin, die heißt Evelyn Underhill, und die beschreibt die Pilgerin oder den Pilger als eine Form von Mystik neben Alchemisten, der für ihn ist mehr der Prozess wichtig, die Transformation der Liebenden als zweiter Typus, die sich ganz im göttlichen Du, in das Du versenkt, vielleicht auch verliert. Und der dritte Typus ist die Pilgerin oder der Pilger, der zieht los mit dem Ziel, Gott zu finden, zieht durch Wüsten, zieht vorbei an Bergen. Würdest du sagen, dieser Typus des Pilgerns ist auch kann eine Metapher für das Leben sein?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Genau. Also so wird's ganz oft gelesen, dass eben, aber ich will eigentlich einen größeren Bogen, also fällt mir dazu ein, finde so aufregend zu realisieren, dass eigentlich ab dem dritten Kapitel in Genesis mit der Entlassung aus dem Paradies beginnt das beginnt die große Erzählbewegung, aber auch die Bewegung von Adam und Eva über Noah, Abraham, Jakob, Josef, alle, Moses natürlich, alle laufen, ziehen in diesen großen, liminalen, offenen, ganz, ganz spartanisch beschriebenen Ort der Wüste, Raum der Wüste, der so ein großer Raum ist, der ein Möglichkeitsraum ist. Es ist eben kein abstrakter Raum, der, obwohl er so wenig beschrieben wird, kein abstrakter Raum, sondern im Gegenteil einer, der ein Möglichkeitsraum ist für Begegnung, für Resonanz, und zwar mit Gott. Das ist wie so ein Framing. 5 Bücher Mose, also unsere ganze Tora, ist dieses Ziehen durch die Wüste. Die kommen ja auch nicht an. Es wird kein Ankommen in dieser Tora erzählt. Es kommt erst danach. Und das finde ich so toll, dass das unsere heiligen Bücher sind, in denen das Pilgern oder das Laufen so eine große Konstante ist. Und kann ganz viel damit anfangen, wenn du sagst, sagt, hat es was Biografisches? Ist es ein Lebensweg? Ja?
Ich habe noch eine persönliche Frage. Du begleitest ja viele Menschen beim Begern. Wie ist es, wenn du für dich losläufst? Bist du da auf der Suche nach etwas oder lässt du eher auf dich zukommen, was da so kommt?
Oh, ich laufe meistens mit einer großen Sehnsucht, dass das, was mir im Kopf rumschwirrt und was meinen vielseitigen Alltag ausmacht, von mir abfällt und ich einfach nur da sein kann.
Und wenn du morgen den Rucksack wieder nehmen könntest, wo würdest du dahin laufen?
Ich würde nach Lipreef fahren und weiterlaufen. Auf der Strecke, also da, wo ich angekommen bin, weiterlaufen. Von Lipreef nach Concord und dann weiter irgendwann vielleicht in den Pyrenäen ankommen. Ja, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ich das... Im nächsten Mai laufe ich weiter. Freue ich mich.
Danke, liebe Franziska. Es klingt sehr ansteckend, was du sagst. Ich habe auch Lust, jetzt den Pilgerstab zu nehmen und loszulaufen.
Fünf Himmel und Erdung Einsichten aus dem Gespräch mit der Pilgerpfarrerin. Erstens, Schweigen ist ein entscheidender Faktor beim Pilgern. Baue an Pilgertagen zumindest kleinere stille Einheiten ein, je 20 bis 30 Minuten. Zweitens, auch Regentage sind Pilgertage. Es kann sogar besonders schön sein, sich in einer Regenhülle durch die Natur zu bewegen. Drittens, man muss nicht topfit sein. Im Gegenteil, selbst Menschen mit Krebsdiagnose profitieren vom gemeinschaftlichen Pilgern. Viertens, es kommt nicht auf die Länge des Weges an, sondern auf die innere Haltung. Fünftens, auch unser Leben ist eine Pilgerreise und die Bibel eine Art Roadmovie. Und die Wüste, durch die wir manchmal ziehen, wirkt karg, aber sie ist gleichzeitig ein faszinierender Möglichkeitsraum. Übrigens, wenn du Himmel und Erdung noch nicht abonniert hast, du findest meinen Podcast bei Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und in 3 Wochen geht es hier weiter mit dem Thema freie Rituale. Ich spreche mit Jürg Fassbind, Coach und Unternehmensberater, und er hat das Buch veröffentlicht »Rituale in Teams und Organisationen«. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr wieder zuschaltet. RevLab.